Die Argumente, ich habe kein Geld und ich habe keine Zeit, die zählen einfach nicht. Aktien sind für die Altersvorsorge unerlässlich. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt Freiheit, Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung. Und es ist leichter und mit weniger Geld zu machen, als wir häufig denken.
Geld ist Macht und finanzielle Unabhängigkeit eine wichtige Voraussetzung für echte Gleichberechtigung. Doch noch immer stehen Frauen vor besonderen Herausforderungen, wenn es um Gehaltsverhandlungen, Finanzen in der Partnerschaft oder Altersvorsorge geht. In dieser Folge erfährst du, wie du als Frau deine Finanzen selbst in die Hand nimmst. Bleib dran, denn diesmal geht es um deinen Geldbeutel und deine finanzielle Zukunft.
Der Utopia Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Utopia, dein Podcast für Nachhaltigkeit. Ich bin Ben, Finanzredakteur bei utopia.de und spreche heute über das Thema Female Finance. Aber keine Sorge, das hier wird keine One-Man-Show und ich bin auch nicht zum Mansplaining hier. Nein, ich habe heute eine Expertin zu Gast, die sich viel besser mit diesem Thema auskennt, als ich es jemals könnte. Claudia Müller, Ökonomin, Buchautorin und Gründerin des Female Finance Forums, dessen Ziel es ist, finanzielle Bildung an Frauen heranzutragen. Zuvor hat Müller jahrelang bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet und war dort für nachhaltige Geldanlage verantwortlich. Guten Tag, Frau Müller.
Hallo.
Werbung. Über Geld spricht man auf jeden Fall. Besonders für uns Frauen ist es wichtig, dass wir uns mit Gender Pay Gap, Altersarmut und Co. auseinandersetzen. Die sozialökologische GLS Bank hilft dir dabei. Denn dein Umgang mit Geld trägt entscheidend zu deiner Freiheit, Sicherheit und Selbstbestimmung bei. Deswegen nimm deine Finanzen selbst in die Hand. Mit Wissen, Mut und einer Community, die dich trägt. Die GLS Bank bietet regelmäßig kostenfreie Workshops speziell für Frauen an. Hier lernst du, wie du clever vorsorgst, nachhaltig investierst und deine finanziellen Ziele erreichst. Außerdem bietet die GLS Bank einen Newsletter zum Thema Frauen und Finanzen und klärt auf über Vorsorge, Equal Pay, finanzielle Unabhängigkeit. Denn Gleichberechtigung beginnt auf dem Konto. Schau doch mal vorbei auf gls.de/Frauen. Werbung Ende.
Frau Müller, Sie vereinen wie vielleicht keine andere Expertin in Deutschland zwei Aspekte, die uns bei Utopia sehr wichtig sind. Gleichberechtigung der Geschlechter und Nachhaltigkeit. Wir wollen uns heute vor allem dem Thema Female Finance widmen. Also wie stellen Frauen ihre Finanzen so auf, dass sie von jetzt bis ins hohe Rentenalter möglichst finanziell unabhängig bleiben? Gleichzeitig sind wir aber auch ein Nachhaltigkeitspodcast. Wir werden also auch thematisieren, wie Frauen ihr Geld nachhaltig anlegen, damit es zum Beispiel nicht in Länder fließt, in denen Frauenrechte mit Füßen getreten werden, zum Beispiel. Kommen wir aber mal zur ersten Frage. Frau Müller, wie sind Sie überhaupt zum Thema Female Finance gekommen? Was hat Sie dazu bewegt, sich diesem Thema so intensiv zu widmen?
Also tatsächlich hatte ich ursprünglich nur das Thema nachhaltige Geldanlage so im Kopf und habe gedacht, das möchte ich Menschen beibringen. Und ich habe dann aber auf der einen Seite mir immer wieder so die Datenlage angeschaut und auf der anderen Seite mit Menschen geredet. Und immer wieder gefragt, wie investiert ihr denn euer Geld, worauf achtet ihr, was ist euch wichtig und so weiter. Und in beiden, auf beiden Perspektiven, also sowohl bei den Daten als auch bei den einfach persönlichen Gesprächen, habe ich immer wieder gesehen, da gibt's Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und in den Daten war das ganz klar, Frauen haben weniger Einkommen, weniger Vermögen, weniger Rente und so weiter. Stichwort Altersarmut und so ist für Frauen viel relevanter. Und das klang in den Gesprächen auch schon so ein bisschen durch, dass die Männer eben eher gesagt haben, ja, dieses und jenes und ich habe hier schon mal drüber nachgedacht oder darüber. Und die Frauen halt viel eher gesagt haben, ach, ich weiß gar nicht so genau und ich habe da immer so ein bisschen ein Störgefühl oder so Sachen. Also sich offensichtlich etwas weniger wohlfühlen und schwerer tun mit dem Thema. Und dann habe ich gedacht, okay, oder also das war so ein bisschen so das Grundgefühl, das ich hatte, aber ich hatte noch keine klare Zielsetzung. Und eigentlich war das dann im Gespräch mit einer Freundin, die nämlich sagte so, Mann, ich lese mich ein in dieses Thema, ich arbeite seit ein paar Jahren, ich habe monatlich ein bisschen was an Geld übrig, ich will was machen damit, aber alle Quellen, die ich finde, sind von Männern. Alle Buchautoren, Journalisten, Podcast-Experten und so weiter, das sind alles Männer und ich fühle mich von denen einfach nicht angesprochen. Warum gibt's da nicht mehr von Frauen für Frauen? Und das ist ja nun auch schon 8 Jahre her oder so, da gab es wirklich kaum was auf dem Markt eben mit genau dieser Zielsetzung. Und dann habe ich gedacht, okay, von Frauen für Frauen, das klingt interessant und dabei eben den inhaltlichen Fokus auf der Nachhaltigkeit, das mache ich. Und so ist eigentlich das Female Finance Forum entstanden.
Können Sie ein bisschen mehr dazu sagen, was Sie mit diesem Female Finance Forum machen?
Gerne. Also was wir machen, ist finanzielle Bildung. Und zwar wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, wir verkaufen keine Finanzprodukte, sondern wir erklären einfach, wie das Thema Finanzen funktioniert. Angefangen von, welche Erfahrungen habe ich vielleicht auch, welche Prägungen, Glaubenssätze und so weiter. Über die Frage, wie schaffe ich es überhaupt in Zeiten von diesen heutigen Mietpreisen am Ende des Monats noch was übrig zu haben, bis dann eben zum nachhaltigen Investieren an der Börse. Und alles, was dazwischen reingehört, Berechnung der Rentenlücke, Finanzen in der Beziehung, auch Geldanlage für Kinder und so weiter. Und wie gesagt, ganz wichtig ist immer dabei, wir verkaufen keine Finanzprodukte. Das heißt, alles, was wir machen, ist wissenschaftlich basiert, absolut produktneutral. Und was uns ausmacht, ist, dass wir gar nicht die Frauen selber ansprechen, dass die sich zu unseren Workshops anmelden sollen. Denn dann hat man wieder das Problem, dass man nur die Frauen erreicht, die auch einfach Geld haben, dafür zu bezahlen, die sich für das Thema interessieren, die Zeit haben, sich in ihrer Freizeit damit zu beschäftigen. Das ist also wieder ein Thema von Privilegien. Sondern was wir machen, ist, dass wir Arbeitgeber ansprechen, die das für ihre Mitarbeiterinnen anbieten. Und in Zeiten von Fachkräftemangel ist eine wertvolle Weiterbildung für Mitarbeiterinnen einfach eine sehr, sehr sinnvolle Investition durch den Arbeitgeber. Und für die Frauen ist es fantastisch, weil sie eben während ihrer Arbeitszeit das machen können. Es ist auch eine Gruppenveranstaltung. Also es sind wirklich Workshops oder Vorträge. Das heißt, auch dieses Gefühl, wenn man zu einer Einzelberatung geht, dann hat man ja immer das Gefühl, ich muss schon alle Fragen eigentlich wissen, die ich stellen muss. Ich muss alle meine Unterlagen parat haben. Ich muss richtig gut vorbereitet sein. Das schreckt auch schon wieder ab. Wohingegen, wenn ich mich einfach erstmal in so eine Gruppe hinten reinsetzen kann und zuhören kann, dann ist die Hürde nochmal niedriger. Und das eben dazu, abgesehen davon, dass ich eben nicht dafür bezahlen muss und keine Zeit aufwenden und so, also halt nur die Arbeitszeit, das ist denkbar einfach für die Frauen, dann dahin zu kommen.
Ich habe mal ein paar Statistiken mitgebracht, um das Problem nochmal zu verdeutlichen. Da gibt es ja einerseits die viel zitierte Gender Pay Gap, die liegt aktuell bei unbereinigt 16%, das heißt, unbereinigt heißt einfach, Frauen verdienen 16% weniger als Männer. Dann gibt es aber dann eben ja oft das Argument, ja, Männer sind eben in den besser verdienenden Berufen etc. Und dafür gibt es dann auch die bereinigte Gender Pay Gap, die wirklich vergleicht Männer mit der gleichen Qualifikation, dem gleichen Beruf, gleiche Berufserfahrung etc. Wo ist da der Unterschied? Und diese Pay Gap beträgt immer noch 6%. Also selbst da verdienen Frauen weniger. Dann habe ich eine Statistik, die hat mich ziemlich schockiert, gefunden von der Bertelsmann Stiftung. Die hat letztes Jahr ermittelt, dass eine westdeutsche Frau, die heute 40 Jahre alt ist, über ihr gesamtes Berufsleben hinweg 670.000 Euro weniger verdient als ein Mann. In Ostdeutschland sind es 450.000, also kann man sagen, Frauen verdienen in Deutschland ungefähr eine 500.000 weniger, ein Eigenheim ungefähr als Männer. Das sind schon so, also
genau.
Ja, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es noch andere Statistiken, die ich jetzt auflisten könnte. Ja.
Genau, und diese 670.000, das ist bei nur einem Kind. Wenn sie zwei oder drei haben, steigt das nochmal deutlich. Und das Entscheidende, und deswegen mag ich auch ehrlich gesagt die Gender Pay Gap nicht so gerne, die ist nämlich relativ irrelevant. Was viel entscheidender ist, ist die Teilzeit. Also die Gender Pay Gap ist gemessen pro Stunde, für jede Stunde, die man erwerbsarbeitet. Was nicht mitgemessen wird, ist, dass Männer viel mehr Stunden in der bezahlten Erwerbstätigkeit verbringen, weil Frauen die unbezahlte Arbeit übernehmen. Und das ist die Gender Care Gap. Und die ist der entscheidende Faktor. Und die führt nämlich dazu, dass Frauen eine tatsächliche Lohnlücke von 39% haben. Nicht 16 und schon gar nicht 6%. Das heißt, das ist das, worüber wir eigentlich reden müssen. Und dann nämlich, was daran auch hängt, ist, dass Karriere in Teilzeit, Führungspositionen in Teilzeit und so weiter, das ist alles viel schwieriger. Das heißt, das Karrierepotenzial wird von Frauen viel seltener ausgeschöpft, weil sie eben die unbezahlte Care-Arbeit zu Hause machen, während Männer die bezahlte Arbeit, die bezahlte Erwerbstätigkeit im Büro erledigen.
Ich nenne jetzt noch eine Statistik, die dazu vielleicht auch ganz, ganz gut passt, weil sich ja das dann auch auf Risiko von Altersarmut zum Beispiel auswirkt. Es war eine weitere Statistik, die mich ziemlich schockierte. Das war vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der gesagt hat, über die Hälfte, 53% der erwerbstätigen Frauen kann mit ihrem eigenen Einkommen ihre Existenz nicht über den gesamten Lebensverlauf absichern. Und noch drastischer ist die Situation, wenn Kinder ins Spiel kommen. Die wurden da jetzt bei den 53% nicht mit berücksichtigt. Sie haben jetzt schon gesagt, Gender Care Gap, ja, also wie viel die Frauen weniger in bezahlten Berufen sind und mehr Hausarbeit und Kindererziehungsarbeit leisten. Gibt es noch weitere wichtige Gründe, die dafür verantwortlich sind, dass es eben Frauen so schwer haben, finanziell sich abzusichern?
Ja, also zum einen, was man eben auch nicht unterschätzen darf, ist, dass ja alle, also wir haben in Deutschland ein Drei-Säulen-System der Altersvorsorge, Gesetz für die Normalangestellten. Das sind die gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und die private Vorsorge. Und nur wenn alle drei Säulen bedient werden, dann wird es ausreichen. Also die gesetzliche Rente alleine reicht nicht. Aber alle drei dieser Säulen hängen ja an unserem Gehalt. Das heißt, deswegen ist eben das Thema Teilzeit und unbezahlte Arbeit so wichtig. Das eine ist einfach, kann ich mir jetzt aktuell den Lebensstandard halten? Aber das kommt ja dazu, dass mit jedem Euro, den ich weniger Gehalt habe im Hier und Jetzt, zahle ich und mein Arbeitgeber auch weniger in die gesetzliche Rente ein und auch weniger in die betriebliche Altersvorsorge. Und ich habe wenig Möglichkeiten, privat überhaupt was beiseite zu legen und zu investieren. Das heißt, das ist der eine Part, der wirklich häufig unterschätzt wird, wie wichtig einfach, also es klingt ein bisschen banal, aber es ist so essentiell, wie wichtig unser Gehalt sowohl für das Hier und Jetzt als auch für das Später ist. Was aber dann dazu kommt, ist, dass wir sehen, dass bei gleichem Einkommen und gleichem Vermögen Frauen trotzdem seltener investieren. Und das ist die Gender Investing Gap, die es leider auch gibt. Und da möchte ich kurz sagen, wenn Frauen investieren, dann haben wir die höhere Rendite. Also wir sind die besseren Investorinnen tatsächlich, aber wir investieren leider seltener. Und das liegt daran, dass Frauen dass der klassische Finanzsektor sehr stark männlich geprägt ist. Der ist ja seit Jahrhunderten von Männern für Männer konzipiert. Das heißt, Frauen fühlen sich da einfach nicht so angesprochen. Und es wird gerne gesagt, zum Beispiel, Frauen seien einfach zu risikoscheu. Na, wir sind zu ängstlich. Das stimmt nicht. Aber Männer und Frauen haben eine unterschiedliche Definition von Risiko. Und Männer sind eher so ein bisschen halsbrecherisch unterwegs, ja, neigen auch zur Selbstüberschätzung. Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ist tatsächlich die Statistik. Das heißt, der Mann sagt, ach, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert mit den Aktien, aber ich probiere einfach mal aus. Und das ist manchmal gar nicht schlecht, weil immerhin fängt man an, ne, auszuprobieren und dann macht man ein bisschen Learning by Doing, zahlt am Anfang Lehrgeld, aber gewinnt Erfahrung. Und Frauen sagen eher, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert mit den Aktien, deswegen mache ich lieber gar nichts. Und das ist natürlich tatsächlich sehr blöd bei dem Thema, denn wir müssen investieren. Und wenn sie aber einfach in der Beratung sind, dann bekommen Frauen strukturell die weniger riskanten und deswegen aber auch weniger renditereichen Produkte empfohlen, weil wenn man einfach fragt, wie bist du eher risikofreudig oder risikoscheu, dann ist die Interpretation eine andere. Also Männer denken eher, Risiko heißt Chance. Frauen denken eher, Risiko heißt Gefahr. Beides ist in einer Art und Weise richtig im Finanzbereich, aber wir müssen eben schauen, was versteht denn die Person tatsächlich unter Risiko? Und das ist eben was, wie gesagt, wo der Finanzsektor einfach sehr stark auf die männliche Kommunikation und die männlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist und deswegen Frauen im Schnitt zum einen seltener investieren und tatsächlich, wenn sie in die Beratung gehen, auch die schlechteren Produkte empfohlen bekommen.
Ich habe auch schon mal von der Studie oder eine Studie gesehen, in der es hieß, Frauen haben die bessere Rendite eben, weil sie nicht ganz so risikoreich agieren und vielleicht nicht die ganze Zeit hin und her hüpfen zwischen ihren Aktien.
Genau. Also das ist genau das, was ich meine mit der männlichen Selbstüberschätzung. Die Männer denken sich, ah, ich habe hier einen Geheimtipp und kaufen dann eben hier die Aktie, dann verkaufen sie die wieder, dann kaufen sie die nächste. Und Frauen sagen einfach, warum sollte ich mehr wissen als irgendwie 8 Milliarden andere Menschen oder ein paar weniger, also aber alle anderen Menschen, die an der Börse investiert sind, glaube ich nicht. Ich kaufe einfach breit gestreut den Durchschnitt und damit sind sie im Schnitt besser als die Männer, die immer versuchen halt, wie gesagt, den Durchschnitt zu schlagen, besser zu sein und es dann aber leider doch nicht schaffen. weil eines der ältesten und auch sehr wahren Sprichwörter an der Börse ist, hin und her macht Tasche leer. Also nicht zu viel kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Nicht den Möglichkeiten hinterherrennen, sondern ganz einfach einmal draufsteigen und dann sitzen bleiben.
Okay, jetzt haben wir ja schon geklärt, Frauen sind genauso geeignet, an die Börse zu gehen wie Männer, warum auch nicht. Aber sie trauen sich vielleicht oft noch nicht so ran an das Thema. Und das wollen wir mit diesem Podcast auch ein Stück weit ändern. Und ich habe, weil ich halt natürlich als Mann jetzt nicht so das beste Gefühl dafür habe, was da so die Schmerzpunkte sind oder die Punkte, an denen es hakt. Ich habe mal in der Redaktion die Kolleginnen gefragt, was sie denn für Fragen haben für Finanzen, zum Thema Finanzen. Und ja, da sind mir drei Schwerpunkte aufgefallen. Das erste war Gehaltsverhandlungen, das zweite war Finanzen in der Partnerschaft und das dritte war generell das Thema Geldanlage. Und das sind jetzt auch Themen, die ich auch jetzt in den Worten, die wir schon gewechselt haben, rausgehört habe. Deswegen, ich würde mal einfach mit dem Thema Gehaltsverhandlungen anfangen. Generell, was können denn Frauen tun, um diese Gehaltslücke zu schließen, um einfach besser zu verdienen?
Also zum einen würde ich sagen, das liegt nicht nur an den Frauen, denn das ist leider auch erwiesen. Also ja, Frauen verhandeln seltener ihr Gehalt und das ist was wir uns definitiv von den Männern abgucken dürfen. Regelmäßig Gehalt verhandeln, denn wer nichts fordert, der bekommt genau das, nämlich nichts. Also regelmäßig einfordern ist ganz wichtig. Gleichzeitig ist auch erwiesen, dass selbst wenn eine Frau genauso oft und genauso gut vorbereitet und genauso hartnäckig verhandelt wie ein Mann, bekommt sie trotzdem zum einen weniger Gehalt, also eine weniger starke Gehaltssteigerung. Und noch dazu wird sie als unsympathisch wahrgenommen, unsympathisch und geldgierig und wird damit abgestraft. Das heißt, es ist gar nicht nur von Vorteil, wenn ich als Frau genau dieselben Ellbogen ausfahre wie ein Mann, denn damit breche ich sozusagen aus den sozialen Normen aus. Und immer wenn man das tut, wird man als irgendwie Störenfried wahrgenommen, ne? Und mit unsympathischen Menschen will niemand zusammenarbeiten und so weiter. Deswegen bei der Gehaltsverhandlung der Appell, ja, liebe Frauen, verhandelt regelmäßig, bereitet euch gut vor. Es gibt so ein paar ganz wichtige Tipps. Also schreibt euch ganz konkret auf, welche Erfolgserlebnisse ihr habt. Immer, immer wieder. Schreibt euch auf, wenn ihr vertretungsweise das Projekt von einer Kollegin übernommen habt oder von einem Kollegen. Habt das alles schriftlich, damit ihr es wirklich dann ganz konkret vorzeigen könnt, also aufführen könnt, wenn es dann soweit ist. Macht einen Termin für die Gehaltsverhandlung. Regelmäßig, immer, immer wieder danach fragen. Überlegt auch, ob es Möglichkeiten gibt, beispielsweise nicht, also man kann ja nicht nur das Gehalt verhandeln, sondern auch andere Goodies drumherum, sei es eine Mobilitätspauschale, Bahncard 100, einen Kita-Beitrag oder solche Geschichten. Also wirklich zu überlegen, was ist denn für mich sinnvoll, zusätzlicher Beitrag in die betriebliche Altersvorsorge oder so. Also ganz viele verschiedene Sachen, selbst wenn gesagt wird, ja, das Gehalt ist damit ausgereizt, vielleicht gibt's noch andere Sachen, die man nehmen kann. Und dann aber bitte auch alle anderen, macht euch klar, dass wir da alle so geprägt sind, dass wir unbewusste Vorurteile haben. Hinterfragt euch mal gerade, ob das jetzt tatsächlich unanständig ist, irgendwie von der Kollegin, dass sie das hohe Gehalt fordert. Oder ob das, wenn das ein männlicher Kollege wäre, würdet ihr dann sagen, ey, der hat Ambitionen, das finde ich cool. Oder findet ihr das genauso blöd? Also von daher, das finde ich da ganz wichtig. Entscheidend ist aber vor allem beim Thema Gehalt auch einfach der Umfang der Erwerbstätigkeit. Das ist sozusagen die Überleitung gleich zum nächsten Thema, Finanzen in der Beziehung. Und vielleicht noch eine Sache, nämlich es ist nach wie vor so, dass Frauen sich erst auf eine Position bewerben, wenn sie 120% erfüllen von den Kriterien, wohingegen Männer bewerben sich, wenn sie 60% der Kriterien erfüllen. Was auch wiederum leider erwiesen ist, dass das in den Bewerbungsgesprächen auch häufig so verankert ist. Also Männer werden eingestellt basierend auf ihrem Potenzial. Frauen werden eingestellt basierend auf ihrer Erfahrung. Das heißt, da wieder der Appell an alle Personalabteilungen, stellt doch auch die Frauen basierend auf dem Personal ein, denn die wollen sich ja offensichtlich weiterentwickeln. Und eben an uns Frauen auch der Appell, bewerbt euch ruhig, selbst wenn ihr erst 80% von der Stelle erfüllt und dann, also sag ja und lern hinterher, wie es funktioniert. Und vor allem, wenn dir jemand was anbietet, eine Projektleitung, eine wirkliche Personalführung oder so, dann denk immer dran, die würden dich nicht fragen, wenn sie es dir nicht zutrauen würden. Das heißt, wenn die es dir zutrauen, dann kannst du selber es dir wirklich auch zutrauen. Dann eben sag ja und lern danach, wie es funktioniert.
Okay, also die Problematik hat zwei Seiten. Einerseits müssen die Frauen selbst mehr Selbstbewusstsein zeigen. Andererseits muss dann aber auch von denen, die von den Vorgesetzten, von den HR-Leuten auch gleicher wirklich bewertet werden. Und genau.
Genau, also die Lohnlücke ist leider eine Lücke, die wir als Individuum gar nicht so gut durchbrechen können, vor allem als weibliches Individuum, das noch im System steckt. Wenn ich selber dann natürlich die Vorgesetzte bin oder so, dann kann ich stärker darauf eingehen, aber dann geht es eben nicht mehr so um. Also das eigene Gehalt zu verhandeln ist als Frau wichtig, aber auch schwierig. Genau, wegen genau dieser zwei Seiten, ja.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, Finanzen in der Partnerschaft. Da ist es ja auch immer noch so, dass in den meisten Partnerschaften oder wenn dann das Kind kommt, die Frau diejenige ist, die Elternzeit nimmt. Und wenn Männer Elternzeit nehmen, also erstens seltener, zweitens kürzer, deutlich kürzer. Und ja, das haben Sie auch schon angesprochen, die Frau hat einfach einen viel größeren Verdienstausfall. Wie kann man denn dem entgegenwirken?
Also vom Prinzip her ist es vollkommen irrelevant, ob sie ein halbes Jahr Elternzeit nehmen, ein Jahr oder 18 Monate. Nicht 18 Jahre, 18 Monate, anderthalb Jahre. So. Das ist, ne, wenn wir uns das anschauen, wir sind irgendwie 40 Jahre lang erwerbstätig. 6 Monate mehr oder weniger machen überhaupt keinen Unterschied. Was aber einen Unterschied macht, ist, dass statistischermaßen die Person, die sich im ersten Jahr hauptsächlich um das Kind kümmert, ist dann auch die Person, die sich dann im weiteren Verlauf hauptsächlich um das Kind kümmert. Das heißt, dass die Kita Kranktage abdeckt, also die Kita-Schließtage, die Kind-Kranktage, die all diese Geschichten, das Kind hinbringen, abholen, der ganze Mental Load, das liegt dann meistens bei der Person, die eben länger Elternzeit genommen hat. Und deswegen würde ich sagen, ist es da so wichtig, direkt von Anfang an die Weichen zu stellen. Und auch wenn gesagt wird, naja, aber die eine Person hat halt mehr Einkommen als die andere, dann trotzdem, wenn ein Paar sich die Elternzeit und auch alles, was danach kommt, also alles paritätisch ungefähr aufteilt, dann sinkt zwar erstmal das Gehalt stärker, ja, weil eben auch der besser verdienende Mensch eben in Elternzeit ist und Elterngeld und so weiter und eventuell dann beide Stundenumfang reduzieren und nicht nur eine Person, aber 4 Jahre nach Geburt des Kindes ist das Familieneinkommen höher, wenn man eben sich das alles aufteilt, als im klassischen Versorger- und Nebenverdienst-Modell. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall schon mal mitbedenken. Ich bin
wie kommt das? Ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, weil dann häufig gemacht wird, dass zum Beispiel beide ihre Erwerbstätigkeit auf 80% reduzieren oder so. Ne? Beide reduzieren ein bisschen, sodass man dann am Anfang erstmal weniger Geld hat und vielleicht auch die erste Gehaltsstufe nicht mitnimmt, aber danach dann beide eben wieder mehr haben. Also dann nehmen beide halt eine kleine Gehaltserhöhung mit, statt dass einer eine große und der andere aber gar keine mitnimmt. Und das ist tatsächlich dann so, dass es im Schnitt eben mehr Geld wird. Ist natürlich abhängig von den jeweiligen Positionen. Also wenn wir jetzt davon reden, dass wir eine Investmentbankerin haben und einen Menschen, der im Supermarkt an der Kasse sitzt, dann wird jede Gehaltserhöhung der Investmentbankerin natürlich das total, also alles rausreißen sozusagen. Aber wenn wir vorher in etwa ähnliche Gehälter hatten, dann ist es vielleicht mit den 16% Unterschied, ne, die Lohnlücke, dann ist es tatsächlich sinnvoller, wenn beide ein bisschen reduzieren, weil dann beide schneller wieder ansteigen. Und sonst reduziert eben einer doll, der andere gar nicht. Und dieser starke Absturz sozusagen, rein finanziell betrachtet, von der starken Reduktion, der bleibt dann länger verhaften einfach. Da sind wir länger auf der unteren Linie.
Okay.
Nichtsdestotrotz bin ich immer für Entscheidungsfreiheit. Also ich finde, es ist auch völlig okay, wenn ein Mann 10 Jahre lang in Elternzeit sein will. Elternzeit, also als Hausmann und Vater einfach zu Hause bleiben, ist okay. Genauso okay, wie wenn eine Frau das möchte. Man muss sich natürlich immer überlegen, ob man das finanziell einfach überhaupt kann. Aber es ist natürlich auch eine extrem privilegierte Diskussion, überhaupt darüber nachzudenken. Aber gerade mit der aktuellen Kita-Betreuung und so weiter, ist das total nachvollziehbar, wenn man sagt, wir wollen uns nicht beide so völlig aufreiben, sondern eben eine Person ist ganz klar, kümmert sich primär um das Kind und die andere Person kümmert sich primär um den Job. Aber ich finde es immer wichtig, dass man da ganz, ganz bewusste Entscheidungen trifft und nicht dem Automatismus verfällt. Das ist nämlich das, was meistens irgendwie geschieht. Auch übrigens, es gibt ja den Mythos des Mutterinstinktes. Und es ist auch so, dass sich das Gehirn messbar verändert durch eine Schwangerschaft und dann durch die Geburt und so, durch die Hormone alles, ist irreversibel verändert, die Gehirnstrukturen. Aber wir sehen exakt dieselben Strukturen auch im männlichen Gehirn, wenn der Vater sich um sein Kind kümmert. Wenn das einfach ein abwesender Vater ist, dann hat er diese Veränderungen nicht. Aber das heißt, der Kümmererinstinkt ist nicht angeboren, sondern der ist erlernt. Der kann erlernt werden und die strukturellen Veränderungen im Gehirn, das können Väter auch. Es ist nicht so, dass eine Mutter automatisch besser mit einem Kind umgehen kann als ein Vater. Es ist nur die Frage, ob der Vater, es ist einfach nur eine Frage, wie viel Zeit die Person mit dem Kind verbringt. Und Mütter verbringen häufig halt am Anfang sehr viel Zeit mit dem Kind. Aber das heißt, auch das Argument zählt nicht, sondern es können beide gleich gut.
Werbung. Hast du eigentlich schon mal über ein nachhaltiges Bankkonto nachgedacht? Die GLS Bank ist eine sozialökologische Bank. Wenn du bei der GLS Bank dein Konto führst, tust du etwas fürs Klima und die Gesellschaft. Wie funktioniert das? Um Geld zu verdienen, gibt die GLS Bank vor allem Kredite. Und zwar ausschließlich an nachhaltige Unternehmen. Also Windräder, Wohnprojekte, Kindertagesstätten, Naturkosmetikhersteller, Altenheime und so weiter. Bei allem, was uns als Gesellschaft dient, geht die GLS Bank mutig in die Finanzierung. Geschäfte mit Kohle, Öl und Gas, Atomkraft, Massentierhaltung und viele weitere Sachen schlägt die GLS Bank dagegen aus. Wechsle in wenigen Minuten dein Konto und bringe so Veränderungen in der Gesellschaft voran. Werbung Ende.
Was man machen sollte, wenn man sich entscheidet, die Aufgabenteilung vorzunehmen, egal ob traditionell oder andersrum, aber eben irgendwie, ne, einer hat deutlich mehr Geld, der andere kümmert sich mehr um die Familie, dann würde ich unbedingt empfehlen, erstens Ausgleichszahlungen zu tätigen und zweitens das Ganze auch mit einem Ehe- oder Partnerschaftsvertrag festzuhalten. Und das klingt vielleicht unsympathisch oder unromantisch, aber ich finde, zum einen Stichwort Ausgleichszahlungen, anders funktioniert es ja nicht. Also wenn wir uns vorstellen, ich habe 3 Kinder und mein Mann kümmert sich um die Kinder, damit ich als Unternehmerin unterwegs sein kann. Alles klar. Warum sollte ich meinen Mann dafür bezahlen, dass er sich um seine Kinder kümmert? Der liebt doch seine Kinder, hoffe ich mal. Also es sind, ja, sind auch meine Kinder, aber so. Mhm. Natürlich tut er das. Sonst würde er sich auch nicht so gerne um die kümmern. Aber wenn er nicht da wäre, wenn er sich nicht um die Kinder kümmern würde, dann müsste ich ja irgendjemanden für die Kinderbetreuung bezahlen. Entweder staatliche Kita, soweit es die gibt, oder eben private Kinderbetreuung. Und auch die staatliche Kinderbetreuung muss man ja in vielen Kommunen mittlerweile auch bezahlen. Oder eben private Kinderbetreuung. Oder ich reduziere meine Arbeitszeit, um mich mehr um meine Kinder zu kümmern, was dann eben quasi mit meinem Gehalt bezahlt würde. Warum soll ich also jemanden anderes dafür bezahlen, sich um die Kinder zu kümmern? Und er, aber nicht ihn. Also er bezahlt ja faktisch mit seinen Gehaltseinbußen. Und das finde ich total wichtig, dass sich das mal klar zu machen, dass das nicht, natürlich macht er das aus Liebe. So wie jede Mutter, die in Teilzeit erwerbstätig ist, um sich um ihre Kinder zu kümmern, macht das aus Liebe. Aber von Liebe kann man keine Miete bezahlen. Und kein Essen und keine Kleider, weder für sich selbst noch für die Kinder. Von daher hoffe ich, dass, also ich mache meinen Job auch aus Liebe, damit ich dann eben meine Kinder damit versorgen kann. Also sollte ich auch meinen Mann damit mit versorgen. Mhm. Was aber noch mit dazu kommt, ist die Problematik, er hat ja nicht nur jetzt weniger Geld, das kompensieren wir durch die Ausgleichszahlungen oder dadurch, dass wir einfach ein gemeinsames Konto haben, mit dem, also von dem wir alles bezahlen. Und er hat genauso Zugriff darauf wie ich. Übrigens würde ich immer empfehlen, dass jede Person noch ein eigenes Konto hat, zusätzlich zum gemeinsamen Konto. Und damit ist dann sozusagen im Hier und Jetzt schon mal für Gerechtigkeit gesorgt. Aber was ist mit dem Später? Denn er hat ja nicht nur jetzt weniger Geld, sondern damit auch weniger Rentenzahlungen und so weiter. Das heißt, da würde ich schon mal empfehlen, einen einfach zum Beispiel angefangen mit einem simplen ETF-Sparplan auf seinen Namen, der ganz explizit für ihn gedacht ist. Das ist seine Altersvorsorge, das ist die Kompensation seiner Rentenpunkte. Und den müssen wir aber dann auch mit einem Ehevertrag von der Zugewinngemeinschaft ausschließen. Denn der soll ja bei ihm bleiben, falls wir uns trennen. Sonst habe ich die Hälfte davon wieder zurück. Und das war ja genau nicht Sinn der Sache. Das heißt, in dem Ehevertrag zum einen ganz klar festhalten, seine Altersvorsorge, ETF-Sparplan oder was auch immer wir machen, ist seins. Ich habe keinen Anspruch darauf. Und außerdem vielleicht auch festhalten, dass ich ihm immer einen Lebensstandard finanziere, der meinem ähnelt. Oder dass er Unterhaltszahlungen von mir bekommt, bis die Kinder aus dem Haus sind oder sowas in die Richtung. Denn wahrscheinlich, wenn er in den ersten Jahren der Kinder der Hauptansprechpartner ist, wird er das auch nach einer Trennung bleiben. Das heißt, die Kinder bleiben bei ihm. Das heißt, er kann immer noch keine kurzfristigen Dienstreisen machen oder spontane Überstunden oder so. Alles Themen, die leider in Deutschland mit den hohen Gehältern häufig noch verknüpft sind. Und das heißt, er hat auch nach der Trennung weiterhin schlechtere Karrierechancen als ich, ganz abgesehen davon, dass ihm ja die ersten 15 Jahre der Karriere schon mal fehlen, weil er sich um meine Kinder gekümmert hat, also um unsere Kinder, aber eben auch meine Kinder. Und das muss ich ja honorieren, das honoriere ich ja auch über eine mögliche Trennung hinaus. Und das kann ich in einem Ehevertrag festhalten, wenn ich den nämlich abschließe zu einem Zeitpunkt, in dem wir uns noch mögen. Dann stelle ich sein Wohlergehen über mein gekränktes Ego, das ich ehrlicherweise in so einem Trennungsprozess wahrscheinlich haben werde. Und damit wird der Ehevertrag plötzlich zur ultimativen Liebeserklärung, die ich meinem Partner machen kann.
So romantisch.
Das waren jetzt sehr viele Punkte. Sorry. Ja.
So romantisch hat wahrscheinlich noch nie jemand einen Ehevertrag gepitcht. sehr schön. Ja, vielleicht noch zu dem Thema Finanzen der Partnerschaft. Eine Sache, das ging jetzt ja schon sehr darum, was passiert, wenn Kinder da sind. Aber es kann ja auch sein, dass keine Kinder da sind und einfach der Mann oder die Frau viel besser verdient als die jeweils andere. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen herausgehört, ja, es soll halt nicht alles ein Gemeinschaftskonto, sondern klar auch getrennt sein. Wie würden Sie das jetzt in so einer Situation machen bei einem kinderlosen Paar? Sollte man, aber halt auch mit einem sehr unterschiedlichen Einkommen, sollte man sich da auch irgendwie Ausgleichszahlungen geben? Oder wie sehen Sie das?
Also da kommt es ein bisschen darauf an, wie man sich betrachtet. Gerade am Anfang von so einer Beziehung hat man noch kein gemeinsames Konto. Da sagt man einfach, mal zahlst du, mal zahl ich und das gleicht sich irgendwie aus. Dann wird es vielleicht ein bisschen enger. Dann macht man gemeinsam Urlaub oder dergleichen. Und da wird es dann schon schwierig. Gerade wenn die Gehälter sehr unterschiedlich sind, muss man sich entweder immer an dem Gehalt an dem niedrigeren Gehalt orientieren. Sonst lebt die Person eigentlich immer über ihren Verhältnissen. Ne? Oder man macht es zum Beispiel anteilig. Das heißt, dann könnte man auch sagen, jeder bezahlt 70% von seinem Gehalt für die gemeinsamen Ausgaben und der Rest bleibt bei sich. Was ich immer empfehlen würde, unabhängig ob Kinder oder nicht, ist immer, dass jede Person ein eigenes Konto behält. Worauf der eigene Notgroschen liegt, worauf nur ich Zugriff habe. Sowohl für den Trennungsfall, denn es ist manchmal gruselig, was Menschen einander antun, wenn sie sich so im Trennungsprozess befinden, aber auch und auch darüber möchte man nicht nachdenken, das verstehe ich, aber beispielsweise im Todesfall kommt es häufig vor, dass das gemeinsame Konto erstmal gesperrt wird, bis einfach der ganze offizielle Prozess durch ist, mit der Erbreihenfolge, mit dem Totenschein, mit all diesen Geschichten. Und das kann dauern. Und in der Zeit, selbst wenn es keine Kinder gibt, kann es sein, dass man erstmal keinen Zugriff auf das Konto hat. Das heißt, dann ist es sehr wertvoll, wenn man noch ein eigenes Konto hat, das nur mir gehört, auf das nur ich Zugriff habe und niemand sonst. Und das ist auch sinnvoll, weil dann darauf eben mein Taschengeld bleibt, mein Notgroschen, Schon alleine, weil ich nicht möchte, dass mein Mann sieht, was ich ihm als Geburtstagsgeschenk kaufe, weil er weil es vom gemeinsamen Konto abgeht. Ne? Also auch solche Kleinigkeiten sind ja irgendwie ganz gut. Und ich möchte auch nicht alles diskutieren, was ich mache. Das geht dann von meinem eigenen Konto ab. Und ich finde aber, wenn man sich so richtig als Team sieht, ne, als Paar, das langfristig zusammen sein will und das Leben gemeinsam gestalten will, gerade wenn wir große Gehaltsunterschiede haben, funktioniert das eigentlich nicht so richtig. Also wenn ich da einfach mal ein Szenario aufmale, nehmen wir wieder mich und meinen Mann, ich bin die Großunternehmerin und er hat einfach ein kleines Gehalt. Ich verdiene 10.000 Euro netto im Monat, das ist übrigens alles ein fiktives Beispiel, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Mann, es ist, aber ja. Ich habe 10.000 Euro Nettoeinkommen, er hat 1.000 Euro Nettoeinkommen. Ist völlig klar, wenn wir sagen würden 50-50, funktioniert nicht. Er zahlt 1.000 Euro, hat nichts mehr zum Sparen, ich zahle nochmal 1.000 Euro drauf. 2.000 Euro ist nett, aber in einer Stadt wie Frankfurt oder dergleichen ist das für zwei Leute jetzt auch nicht übermäßig viel. Und vor allem habe ich halt 8.000 Euro übrig, davon möchte ich vielleicht andere Dinge tun. Wenn wir sagen würden anteilig, beispielsweise 70%, er zahlt, also hieße das, dass er 700 Euro aufs gemeinsame Konto zahlt und ich 7.000 Euro. Im ersten Impuls würde ich sagen, ja, ganz schön großzügig von mir. Wenn wir uns aber mal angucken, was jeder von uns übrig hat. Ich habe jeden Monat noch 3.000 Euro übrig. Davon ist mein Notgroschen innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. Ich kann, mein ETF-Sparplan läuft super. Das heißt, meine Altersvorfreude läuft auch, sieht fantastisch aus. Ich kann jederzeit mit meinen Freundinnen einen Wochenendtrip machen und alle Klamotten kaufen, die ich will. Und aber auch
ganz, ganz kurz, haben Sie jetzt absichtlich Altersvorfreude gesagt?
Ja, habe ich. Ich mag ehrlich gesagt den Begriff Altersvorsorge nicht. Ja, ich finde, das ist, ich rede viel lieber von der Altersvorfreude.
Schöner Begriff, ja. gerne weitermachen.
Genau. Ja, die Altersvorfreude. Und ich kann ihm halt auch luxuriöse Weihnachtsgeschenke machen. Ne? Alles top. Ich habe 3.000 Euro jeden Monat zur freien Verfügung. Er zahlt zwar nur 700 Euro, er hat aber auch nur 300 Euro übrig. Das heißt, bis er seinen Notgroschen aufgebaut hat, dauert es 3 Jahre mindestens, in denen er sich einfach nicht leisten kann, mich zu verlassen. Wenn sein ETF-Sparplan ist leider genauso klein wie seine gesetzliche Rente, das heißt, seine Altersvorfreude ist eher eine echte Altersvorsorge, ohne mich in Urlaub fahren, nur wenn ich ihm das erlaube und auch finanziere. Und die Weihnachtsgeschenke, die er mir macht, sind vielleicht kreativ, aber ganz sicher nicht luxuriös. Das heißt, eigentlich ist er bei allem, was ein bisschen außerhalb der Norm geht, abhängig von mir und meinem Gutdünken. Das heißt, die eigentlich echt gleichberechtigte Variante, um wenigstens im Hier und Jetzt eben Gleichberechtigung herzustellen, wäre zu sagen, okay, wir haben 11.000 Euro Familieneinkommen, wir brauchen 7.000 für die gemeinsamen Kosten, sagen wir jetzt einfach mal, bleiben noch 4.000 Euro übrig, 2.000 für ihn, 2.000 für mich. Davon kann jeder von uns machen, was er möchte. Notgroschen, ETF-Sparplan, Wochenendtrips, Rennrad, egal was. Und darüber müssen wir nicht weiter diskutieren. Und der Rest wird eben ausgegeben. Und damit hätte er dann im Hier und Jetzt genauso viel Geld wie ich. Und dann kann man natürlich sagen, warum sollte ich das tun? Denn ich habe mich vielleicht irgendwie hochgearbeitet und er hat das nicht getan. Aber da ist einfach die Frage, zum einen, wir wissen, dass wir in Deutschland keine Chancengerechtigkeit haben. Das heißt, Menschen mit einem Arbeiterhintergrund, also aus einer Arbeiterfamilie, haben es deutlich schwerer als Menschen mit Akademikerhintergrund. Männer haben es leichter als Frauen. Menschen mit Migrationshintergrund haben es schwieriger als Menschen mit Nachnamen Müller, so wie ich. Und also von daher finde ich, dieses Argument, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, gilt nur sehr begrenzt. Und zum anderen, wenn ich die Großverdienerin bin, vielleicht möchte ich auch gerne, dass mein Mann an allem teilhaben kann, was ich so habe und dass es dem genauso gut geht wie mir. Das ist ja kein Wettbewerb zwischen uns oder kein, ich weiß nicht was. Und wenn ich einen schönen Urlaub mache, den mache ich gerne auch mal ohne ihn, aber doch auch gerne mit ihm. Und dann will ich nicht, dass er, also nicht jedes Mal, dass es heißt so nach dem Motto, ich schenke dir den Urlaub und damit, wer entscheidet denn dann, wohin wir fahren? Darf ich es dann auch entscheiden, weil ich bezahle? Nee, wenn wir das umdrehen und einfach sagen, das ist das gemeinsame Geld, dann müssen wir auch weniger tatsächlich darüber diskutieren. Dann wird dieser Machtfaktor auch rausgenommen. Und der ist gerade bei sehr großen Gehaltsdifferenzen leider doch sehr häufig vorhanden.
Gut, jetzt haben wir geklärt, wie man in der Partnerschaft das Geld fair untereinander aufteilt, sodass auch jede Beteiligte auch genug Geld hat, um fürs Alter vorzusorgen. Aber wie macht man denn das jetzt? Also vielleicht erst mal ganz allgemein gefragt, was sollte jede Frau über Geldanlage wissen?
Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt Freiheit, Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung. Und es ist leichter und mit weniger Geld zu machen, als wir häufig denken. Vielleicht zum letzten Part. Also zum einen, ne, das eigene Geld zu haben, ist wirklich wahnsinnig wichtig, weil das auch so Fragen sind wie, möchte ich in meiner Beziehung bleiben? Oder bleibe ich in meiner Beziehung, weil ich es mir nicht leisten kann, eine eigene Wohnung zu bezahlen? Und irgendwie erstmal zu möblieren und die Miete zu bezahlen für mich und meine Kinder und so weiter. Das sind wirklich ganz fundamentale Unabhängigkeitsthemen, die da leider in unserer Gesellschaft mit Geld verknüpft sind. Aber weshalb ich eben das Thema so wichtig finde. Und beim Thema Investieren ist es so, dass häufig in Deutschland die Börse so ein bisschen als Casino betrachtet wird, was meiner Meinung nach völlig fehlgeleitet ist, sondern Immobilien sind auch super spannend. Dafür braucht man aber einfach schon ein bisschen was an Geld, ne? Eigenkapital, das man mitbringen muss. Auch da brauchen wir mehr Frauen, die dahin gehen. Und ich selber mag eben die Börse sehr gerne. Zum einen, weil das meine Expertise ist. Und zum anderen aber auch, weil wir da mit einem Euro starten können. Und weil es uns ungefähr, wenn das System einmal läuft, noch 3 Stunden pro Jahr kostet, die wir an Aufwand investieren müssen. Das heißt, die Argumente, ich habe kein Geld und ich habe keine Zeit, die zählen einfach nicht. Die habe ich hiermit entkräftet, die zählen nicht. Und das heißt, wir müssen einfach loslegen. Ich bin überzeugt davon, Aktien sind für die Altersvorsorge unerlässlich tatsächlich.
Dann, wenn es so leicht ist, dann sagen Sie doch gerne mal, wie eine Frau ihre Altersvorsorge gestalten sollte.
Also der wichtigste Schritt ist erstmal den Notgroschen aufbauen. Und der gehört nicht an die Börse, sondern einfach auf ein Konto. Tagesgeldkonto oder so wirklich einfach beiseite legen. Sobald der steht, ist die weitere Überlegung so, welches Geld, alles Geld, was du nicht jetzt und in den nächsten 5 Jahren brauchst, das würde ich immer investieren. Und beim Thema Investieren gibt es ein paar, also investieren an der Börse gibt es ein paar Grundregeln, nämlich zum einen langfristig denken, nicht durch kurzfristige Börsenbewegungen in Panik verfallen. Wir sehen es jetzt so in diesem Jahr mit Trump und so, da gibt's ganz schön auf und ab. Da muss man einfach sich zurücklehnen, am besten gar nicht reinschauen und sich dran erinnern, ach ja, das ist ja langfristig gedacht. Und langfristig wird das schon wieder. Zweiter Schritt ist Risikostreuung. Das heißt, ich würde nicht empfehlen, in Aktien von einzelnen Unternehmen zu investieren, sondern ich würde immer empfehlen, in einen Aktienfonds zu investieren. Ein Fonds bündelt das Geld von ganz vielen Investorinnen und kauft damit Aktien von ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Und wir können einfach einen Anteil von diesem Fonds kaufen. Mit einem ganz kleinen Betrag. Also wie gesagt, ab 1 Euro geht das mittlerweile. Und dann gibt es sozusagen 2 große grundlegende Unterschiede bei den Aktienfonds. Das eine sind die klassischen Bankfonds, wo wir eine Fondsmanagerin haben, die aktiv entscheidet, welche Unternehmen gekauft werden und welche nicht. Und das andere sind die sogenannten ETFs, von denen in den letzten Jahren sehr viel so die Rede war. Da haben wir keinen Menschen, sondern einen Computer, der eben einer vorgegebenen Definition folgt, einem sogenannten Aktienindex, und da völlig emotionsfrei einfach diese Definition verfolgt und dementsprechend die Aktien kauft. Und der Computer ist sowohl günstiger als der Mensch, kostet einfach weniger und noch dazu auch besser. Was der Computer nicht so gut kann, muss man sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, hinter die Kulissen schauen, hinter die Hochglanzbroschüre, das kann der Mensch besser. Aber der ETF, der Computer, ist eben einfach insgesamt deutlich günstiger. Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, was ist mir wie wichtig, worauf muss ich besonders achten. Und dann brauche ich de facto einfach ein Depot. Das ist der Ort, an dem ich an der Börse investiere. Da gibt's genauso wie es bei Konten online Online-Banken gibt und Filialbanken, gibt es auch bei den Depots, die Online-Depots und oder eben auch die klassischen Anbieter. Und dann suche ich mir so einen Fonds oder einen ETF aus und investiere einfach mal meinen ersten Euro. Und worauf ich da eben achten würde, also gerade am Anfang, investiert möglichst breit, also global so breit wie möglich. Einfach um mal so ein paar Klassiker zu nennen, der MSCI World, der MSCI All Country World oder eben Äquivalente in den aktiven Fonds, die auch möglichst global aufgestellt sind.
Da haben wir auf utopia.de auch ganz praktische Ratgeber dazu, die sich auch decken mit den Empfehlungen, die Frau Müller hier abgegeben hat. Also da gerne auch mal reinschauen, werden wir in den Shownotes verlinken. Sie haben ja das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch schon angesprochen. Wie erkenne ich denn, ob ein Produkt nachhaltig ist? Also nach welchen Kriterien würden Sie jetzt vorgehen?
Ich würde mir überlegen, wie stark ich als Verbraucherin da wirklich einsteigen möchte. Das heißt, jetzt mal das Äquivalent beispielsweise im Lebensmittelbereich. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Siegel, das wissen wir alle. Ich selber habe an mich nicht den Anspruch, alles perfekt zu machen, weil ich weiß, ich kann das nicht. Und im Zweifelsfall gehe ich in den Supermarkt, an dem ich gerade stehe, und kaufe mir da das und nehme dann das Siegel, was es da halt gibt, irgendwie von Bio-Siegel oder sonstigem, und hoffe einfach, dass das besser ist, als wenn ich kein Siegel hätte. Und so ähnlich, also natürlich kann ich beim Investieren wirklich, das, wenn ich ganz tief reingehen will, schaue ich mir wirklich an, welche Unternehmen sind denn in diesem Fonds oder dem ETF enthalten. Das würde ich aber niemandem empfehlen, sich dadurch irgendwie mehrere hundert verschiedene Unternehmen durchzuarbeiten, ganz ehrlich. Also ich habe das gemacht, aber ich mache das halt auch beruflich. Mir macht das Spaß. Und selbst ich fand es grenzwertig. Aber deswegen, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Da würde ich eher sagen, sich auf eben andere Quellen verlassen, sei es Utopia, sei es Stiftung Warentest, sei es das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Das sind wirklich Anlaufstellen, die hervorragende Informationen bieten und auch eben ihre eigenen Recherche machen. Und dann würde ich darauf vertrauen, dass die das im Zweifelsfall besser können als ich und genau da eben anfangen und ansetzen. Vielleicht einfach so mal so ein paar Erklärungen, wonach dann da geschaut wird, ist zum Beispiel, im ersten Schritt gibt's Ausschlusskriterien. Da wird dann Kinderarbeit ausgeschlossen oder fossile Brennträger, Rüstung, Pornografie, Tabak, Alkohol, alle solche Themen. Das ist also der erste Schritt, mal so das ganz, ganz Böse rauszufiltern. Und dann im zweiten Schritt wird geschaut, okay, wie sieht denn das aus mit Arbeitnehmerrechten, mit Datenschutz, mit solchen Sachen? Und da fliegen dann schon auch nochmal mehr Unternehmen raus. Das ist wirklich ganz interessant. Aber das Problem bei dem Thema Nachhaltigkeit beim Investieren ist natürlich, wir haben keine klare Definition. Das heißt, eben, es gibt wahnsinnig viele Fonds oder ETFs, die irgendwie die Abkürzung ESG im Titel haben, also Environmental, Social und Governance. Das sind so die klassischen Nachhaltigkeitskriterien. ESG Screened, ESG Leaders, ESG, was weiß ich was. Und dann guckt man rein und denkt sich, okay, da ist aber trotzdem irgendwie Apple, Amazon, Meta, Alphabet, das sind immer so die ersten unter den ersten Unternehmen. Und dann frage ich mich, ist das jetzt wirklich das, was da unter Nachhaltigkeit verstanden wird? Und genau, und dann merkt man, dass es halt sinnvoll ist, da nicht nur nach dem Titel zu gehen, denn Greenwashing passiert halt, wird gemacht, sondern dann einmal reinzugucken, was ist denn da wirklich drin, oder eben, wie gesagt, so den Empfehlungen der ExpertInnen zu folgen.
Was hat es denn für Vor- und Nachteile, wenn man nachhaltig investiert im Vergleich zum konventionellen Investieren, ohne dass man Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt?
Also die Wirkung ist oder funktioniert so, dass eben ein gesteigerter Börsenkurs, also je höher die Nachfrage nach einer Aktie, umso höher steigt der Preis. Und dann kann sich das Unternehmen tendenziell auch günstiger wieder refinanzieren. Ist also ein bisschen ein mittelbarer Effekt, gibt aber ein klares Signal auch an das unternehmerische, also an das Unternehmensmanagement, wenn gesagt wird, okay, da kommt eben das Geld aus dem nachhaltigen Fonds. Wir wollen, dass ihr euch stärker nachhaltig positioniert. Ich habe ja dann als Aktionärin im Prinzip auch ein Stimmrecht. Das übt normalerweise mein Fonds aus, die Fondsgesellschaft. Also von daher, wenn ich über so einen Fonds oder gar über einen ETF investiere, verfällt das, aber es, oder kann ich es nicht selber ausüben, aber eben die Fondsgesellschaft übt das im Idealfall aus. Als Investorin ist der positive Effekt, dass tatsächlich in den letzten 20 Jahren die Rendite deutlich besser war. Bei den nachhaltigen Geldanlagen, besser als bei den traditionellen. Im aktuellen Börsensturz, muss man sagen, sind die nachhaltigen stärker abgestürzt, vor allem, weil Rüstung nicht enthalten ist. Und das ist momentan natürlich ein großer Antrieb bei der Rendite bei den traditionellen. Aber
kann man sich aber jetzt auch fragen, ob man das wirklich will, dann an den steigenden Rüstungskursen zu profitieren.
Genau, das kann man sich fragen. Und wenn man das möchte, kann man ja immer noch ein Rüstungsunternehmen zusätzlich als Einzelaktie mit dazu nehmen. Aber ich bin eigentlich trotzdem ganz froh, dass ich das nicht drin habe. Und über die letzten 20 Jahre hat das um ungefähr 30 Prozentpunkte outperformed, der nachhaltige MSCI World gegenüber dem klassischen MSCI World. Also da finde ich, ich verstehe gar nicht. Die Frage ist immer, warum sollte ich denn nachhaltig investieren? Und ich finde, die Frage müsste eher lauten, warum denn nicht? Weil ich sehe keine Nachteile. Es ist genauso simpel. Es ist genauso günstig und es bringt eine höhere Rendite. Warum denn nicht?
Es ist wirklich genauso günstig, weil Kosten sind bei nachhaltigen Fonds ja teilweise schon höher.
Genau, da kommt es drauf an. Da muss man einfach hinschauen. Es gibt natürlich einfach die große Bandbreite. Und das stimmt, es gibt, also gerade im aktiven Bereich sind die Fonds einfach insgesamt teurer. Und es gibt einige nachhaltige Fonds, die sehr teuer sind. Es gibt aber auch einige nicht nachhaltige Fonds, die sehr teuer sind. Und genauso gibt es nachhaltige ETFs, die sehr günstig sind. Von daher der Durchschnittspreis mag höher sein bei den nachhaltigen, aber ich kann ja selbst auswählen, in was ich investiere und ich muss keinen Aufpreis zahlen.
Ja, und es gibt ja auch eine große Bandbreite zwischen wie nachhaltig ist ein Fonds, da gibt es dann wirklich welche, wo ganz genau auf jede Aktie mit der Lupe geguckt wird. Und andere sind halt vielleicht genauso günstig und haben dafür trotzdem Nachhaltigkeitskriterien als jetzt so ein konventioneller. Also man kann sich da ja wirklich auch selbst dann gucken, wie grün möchte man es haben, wie teuer darf es sein?
Genau, also wie grün möchte man es haben, wie teuer darf es sein? Und ich finde auch, es bringt nichts, also jetzt ganz persönlich gesprochen, ich würde am liebsten all mein Geld eigentlich nur in irgendwie nachhaltige Startups investieren oder so. Das kann ich mir aber schlichtweg nicht leisten, weil ich dafür nicht genug Geld habe, um da noch eine vernünftige Risikostreuung dann hinzukriegen. Das heißt, ich investiere einen Großteil in nachhaltige ETFs, so grün wie möglich, aber in dem Wissen, ETFs sind nicht so dunkelgrün wie aktive Fonds. Aber das ist eben einfach meine Altersvorfreude. Und als Selbstständige muss ich da ja einfach quasi alles selber machen. Ich habe aber auch einen kleinen Anteil in aktiven Fonds von eben einer richtig guten, nachhaltigen Bank. Die sind viel teurer und laufen schlechter. Also genau das, was die Statistik sagt. Aber das ist es mir wert. Und wenn irgendwann meine Altersvorfreude wirklich in trockenen Tüchern ist, dann drehe ich das Verhältnis um. Dann investiere ich nur noch einen kleinen Teil in meine ETFs und einen großen Teil in die aktiven Fonds. Oder bis dahin habe ich dann irgendwie selber Startup-Beteiligungen oder was weiß ich was. Ne? Aber es ist auch nicht geholfen, wenn ich dafür dann mit 70 irgendwie nur beim Discounter unterwegs bin und irgendwie Kleidung von Kick kaufe oder so. Sondern idealerweise, also ich mache es so grün, wie es geht und dabei aber trotzdem so sinnvoll wie möglich für mich auch selber. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Also häufig sehe ich da so diesen Perfektionismus beim Bereich der nachhaltigen Geldanlage, den ich total nachvollziehen kann. Aber ich finde, es ist eben so ähnlich wie bei Lebensmitteln oder bei Kleidung oder bei sonstigem. Die wenigsten von uns sind so richtig perfekt. Also ich bin es definitiv nicht. Ich weiß, dass ich Nestlé nicht in meinem ETF-Portfolio habe. Ich könnte nicht beschwören, dass ich nicht vielleicht doch irgendein Nestlé-Produkt in meinem Kühlschrank habe. Schon alleine, weil ich nicht weiß, welche Marken alle dazu gehören und ich dann manchmal doch ein bisschen überfordert bin. Und das ist okay. Ich bin überzeugt davon, wir brauchen nicht 10 Personen, die alles perfekt machen, sondern wir brauchen 10.000 Leute, die sich auf den Weg machen und sich bewegen und dann eben Schritt für Schritt sich in die richtige Richtung aufmachen.
Okay, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir jetzt über das Thema Geldanlage gesagt haben. Also ganz einfach, man braucht einen Notgroschen, ein Tagesgeldkonto sozusagen, wo der Notgroschen liegt, und man braucht einen ETF-Sparplan, um langfristig Rendite zu erwirtschaften, um die Säule der privaten Altersvorsorge zu kräftigen. Ich habe jetzt mir nochmal so, um auch irgendwie allen oder verschiedenen Frauen in verschiedenen Lebenssituationen gerecht zu werden, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, habe ich mir nochmal so 3 Beispiele ausgedacht, die eben in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Und vielleicht können Sie da mal so Tipps geben, was sich da in dieser speziellen Situation nochmal vielleicht ändert. Das erste wäre die Studentin Susi. Ich habe ihr den allen auch Namen gegeben. Studentin Susi, 20 Jahre alt, 3. Semester ihres Bachelorstudiums, hält sich mit wegen der hohen Mieten mit BAföG und Nebenjob über Wasser. Kann die überhaupt was tun, um ihre finanzielle Lage zu verbessern?
Für Susi ist das Wichtigste, dass sie gut über die Runden kommt. Wenn es irgendwie geht, soll sie weitere Kredite vermeiden. BAföG ist ja auch de facto schon ein Kredit. Aber wenn ihr Laptop kaputt geht, dann braucht sie einen neuen Laptop, keine Frage. Das heißt, der größte Hebel ist da, die Miete möglichst gering zu halten und ansonsten einfach erstmal versuchen, über Wasser zu bleiben. Falls Susi jetzt schon weiß oder gerade eigentlich motiviert wäre, an der Börse zu investieren, dann wäre Susi so ein Fall, wo ich sagen würde, hey, nutze diese Motivation, ja, nutze den Schwung und leg einen ETF-Sparplan über 1 Euro an. Den kann sie dann in 3 Jahren, wenn sie fertig ist mit dem Studium, ganz einfach von 1 auf 10 oder 50 oder 100 oder 500 Euro erhöhen. Ja, also einfach, und es ist viel einfacher, in 3 Jahren aus der 1 eine andere Zahl zu machen, als sich in 3 Jahren, wenn sie die Hälfte von dem, was sie jetzt gerade weiß, wieder vergessen hat, sich dann wieder neu hinzusetzen, alles zu recherchieren und so weiter. Das heißt, da würde ich sagen, wenn du gerade das Momentum hast, dann nutze es und mach diesen Sparplan. Aber ansonsten vergiss es und sieh zu, dass du einfach über die Runden kommst. Da finde ich es viel wichtiger, dass sie sich ab und zu auch, dass sie sich ein Spaßbudget setzt, damit sie sich einfach ohne schlechtes Gewissen ab und zu mal ein Bier kauft oder ein Glas Sekt oder sowas. Weil das ist auch wichtig.
Dann Person 2 ist die Mutter Melanie. Sie ist 33, hat nach 8 Jahren Berufserfahrung jetzt ihr erstes Kind bekommen und ist erstmal für 2 Jahre in Elternzeit. Was rätst du ihr?
Melanie sollte meiner Meinung nach für sich selber schauen, wann sie wie wieder in den Job einsteigen möchte. Sich klar machen, dass eine Kinderbetreuung, selbst wenn die viel kostet, also selbst wenn die kostenpflichtig sein sollte oder eben auch vielleicht nochmal für nachmittags einen Nachmittag pro Woche einen Babysitter oder so, dass das eine echte Investition in ihre Karriere oder auch in ihre mentale Gesundheit sein kann, und sollte mit ihrem Mann darüber reden, was das jetzt eigentlich genau bedeutet für ihre finanzielle Situation und so weiter. Und also, oder dem, ja, falls es einen zweiten Elternteil gibt. Und falls sie das noch nicht hat, definitiv auch einen ETF-Sparplan oder so. Die müssen sich dann natürlich entscheiden, wollen sie Immobilie kaufen oder eben an der Börse investieren. Aber mindestens eins von beidem sollten sie tun.
Okay, und dann zur Nummer 3, das ist die Hausfrau Hannelore, die sich ihr ganzes Leben darauf verlassen hat, von ihrem gut verdienenden Mann finanziert zu werden. Deshalb seit 30 Jahren nicht mehr gearbeitet hat und mit Mitte 50 kommt plötzlich die Scheidung und jetzt muss sie dann von ihrem ersparten Leben, beziehungsweise was halt von der Scheidung abfällt. Denn gesetzliche Rente wird sie fast keine bekommen. Was kann man in dieser Situation machen und lohnt es sich da auch noch an die Börse zu gehen in dem Alter?
Also zum einen kommt es darauf an, ob die beiden einen Ehevertrag hatten oder nicht. Denn sonst, falls die keinen Ehevertrag hatten, aber verheiratet waren, dann stehen ja immerhin die Hälfte der Rentenpunkte von ihrem Mann zu. Wird trotzdem nicht reichen. Also auch die Rente von Männern ist zu klein, um davon 2 Leute zu ernähren. Aber das sollte man nicht unterschätzen. Und für Hannelore hieß sie, richtig?
Ja.
Für Hannelore ist es, die hat jetzt halt nochmal 10 Jahre oder ein bisschen mehr Zeit, um noch, also die muss einfach jetzt sich einen Job suchen, so gut bezahlt wie irgendwie möglich. Und ja, definitiv auch in dem Alter lohnt es sich noch an der Börse zu investieren, denn was wir häufig vergessen ist sozusagen der, also, aber dafür muss sie natürlich Geld übrig haben. Das ist bei Hannelore wahrscheinlich das größere Problem. Aber für alle Leute, die vielleicht ein Einkommen haben, ein stabiles und sich jetzt überlegen, so, okay, lohnt es sich denn jetzt überhaupt noch an der Börse zu investieren in meinem Alter? Ja, tut es. Denn selbst wenn ihr mit 67 oder so in Rente geht, dann lebt ihr danach ja hoffentlich nochmal trotzdem ein paar Jahre weiter. Im Schnitt werden wir 82 Jahre alt. Das heißt, unsere Hausfrau Hannelore hat immer noch fast 30 Jahre Zeit. Und das ist eine Fantastik, also bis sozusagen der, ne, bis, also Statistik und so. Natürlich kann sie in der Zeit noch an der Börse investieren. Und wenn sie mit 67 in Rente geht, dann braucht sie ja erstmal nur einen Teil ihres Geldes und der andere Teil bleibt einfach weiter investiert und vermehrt sich weiter für sie. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das sollte sie auf jeden Fall auch tun.
Zum Schluss möchte ich Ihnen jetzt noch die Gelegenheit bieten, hier Ihre persönliche Utopie in Bezug auf das Thema Female Finance zu erzählen. Was wünschen Sie sich, wie soll die Welt von morgen diesbezüglich aussehen?
In Bezug auf Female Finance wünsche ich mir tatsächlich, dass wir es nicht mehr haben. Weil wir es nicht brauchen. Ich wünsche mir flächendeckende Finanzbildung schon in den Schulen, wobei ich der Überzeugung bin, dass das nicht ausreicht. Also das ist notwendig, weil wir da alle Kinder aus allen Elternhäusern erreichen. Aber bei dem Thema brauchen wir lebenslanges Lernen. Denn man muss mit 14 noch nicht über ein Testament geredet haben oder auch eine Immobilienfinanzierung. Bis es irgendwann relevant wird, hat sich zum einen alles verändert und zum anderen, ganz ehrlich, hat man doch auch eine Menge davon wieder vergessen. Von daher würde ich mir wünschen, in Singapur gibt es das Konzept einer Financial Health Clinic. Da hat man einmal im Jahr einen Finanzcheck-up. Und sowas würde ich mir wünschen, dass wir die Grundlagen in der Schule schon lernen und dann in der Weiterbildung, Ausbildung, Berufseinstieg und so weiter und dann aber vielleicht, ich weiß nicht, bei den Verbraucherzentralen oder so alle 1-2 Jahre einfach so ein Check-up. Das würde ich mir total wünschen und also für alle Menschen. Und eben vom Finanzsektor und der gesamten Sozialisierung her eine Irrelevanz des Themas Female Finance, weil alle Menschen einfach gleichberechtigt und gleich natürlich das Thema Geld angehen.
Super, schöne Utopie. Vielen Dank dafür, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke an Sie.
Und damit verabschiede ich mich.
Tschüss.
Jetzt an alle Hörerinnen, habt ihr Feedback zur Folge oder noch eine Frage, dann schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt eine Mail an podcast@utopia.de. Wir freuen uns auch über jede Bewertung und wenn ihr uns abonniert.